Ja, hallo. Es gab eine minimale Pause, das gebe ich zu. Das liegt ein bisschen an keine Zeit, das liegt aber ehrlich gesagt ganz viel an kein Bock. So ist das manchmal. Ich habe auch bisher nicht so wirklich in meine Postfächer geguckt. Sorry for that, aber wir machen Examenskram und ich habe eine BGH-Entscheidung aus dem letzten Jahr zum Mietrecht. Mietrecht und Examen haben sich ganz doll lieb. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, aber Mietrecht ist eigentlich ganz angenehm. Das, worum es hier in der Entscheidung geht, ist eigentlich gar nicht so viel Neues, aber das sind Sachen, die immer, immer, immer wieder in Klausuren laufen. Deswegen ist es nicht so toll, wenn man ins Examen geht und das nicht kann. Andererseits, wenn man das einmal gehört hat, ist das voll leicht. So, das ist der Vorteil. Der Sachverhalt ist ein bisschen kacke zu erzählen, weil es hier auch ein bisschen um AGB-Klauseln geht. Deswegen kürze ich das vielleicht spontan ein bisschen ab. Aber alles Relevante sage ich euch. Es gibt jetzt den M, den Mieter, und die V, die Vermieterin. Und der M hat bei der V irgendwann mal eine schöne Wohnung in Bonn gemietet. Die war saniert, als er eingezogen ist, alles picobello. Mietvertrag war ein Muster, das die V für alle ihre Wohnung benutzt. Da stehen ganz viele Sachen drin. Und es gibt den Paragraphen 10 in dem Vertrag, der heißt Instandhaltung. Da steht auch ganz viel drin. Für uns relevant ist, dass da drin steht, der Mieter ist verpflichtet, während der Mietzeit auf seine Kosten erforderliche Schönheitsreparaturen durchzuführen. Das umfasst Tapezieren, Anstreichen, bla bla bla. Also einmal steht da drin, der Mieter ist verpflichtet, die Schönheitsreparaturen durchzuführen und das wird dann weiter konkretisiert. Schönheitsreparaturen bezüglich Malerarbeiten muss er in Küche, Bad, Duschräumen alle 5 Jahre, im Wohnzimmer alle 8 Jahre und im Flur, was weiß ich, alle 10 Jahre machen. Es sei denn, sie sind nicht erforderlich. So steht es im Mietvertrag, ein bisschen ausführlicher. Das ist die Grundlage. Wie geht's weiter? Irgendwann kündigt der M zu Ende des Jahres und dann am 2. Januar ist die Übergabe der Wohnung. Bei dieser Übergabe oder danach stellt sich raus, hier wurde nichts schön gemacht. Der M hat nichts gemacht, keine einzige Schönheitsreparatur vorgenommen. Das ist der erste Kritikpunkt. Zweiter Kritikpunkt, im Wohnzimmer ist Parkett, Parkettboden. Und da sind überall so kleine Brandflecken. Als der M eingezogen ist, gab es die nicht und dann hat der M immer mal wieder Duftkerzen auf den Boden gestellt, hat sich dann, keine Ahnung, eingepennt und hat die ausbrennen lassen. Deswegen sind auf dem Parkettboden überall Brandflecken. Was macht jetzt die V? An diesen Stellen, wo die Brandflecken sind, lässt die V sofort, einen Tag später, neues Parkett verlegen. Kostet 2000 Euro. Und dann schreibt die V noch einen Brief an den M. Und da fordert sie den M auf, mach bitte innerhalb der nächsten 2 Wochen die näher bezeichneten Schönheitsreparaturen. Du hast dich dazu verpflichtet, mach bitte die Wände wieder schön und streich mal ein bisschen. Der M macht gar nichts. Die V geht zu irgendeinem Handwerker und holt sich einen Kostenvoranschlag für diese Schönheitsreparaturen und der sagt, ja, kostet 5000 Euro. Hier hast du es schwarz auf weiß. Mehr macht die V aber nicht. Und jetzt will die V die Kohle von M. Also zwei Schadenspositionen. Einmal 2000 Euro dafür, dass sie ein neues Parkett verlegt hat. Und einmal 5000 Euro dafür, dass es so viel kosten würde, jetzt diese Schönheitsreparaturen an den Wänden und so weiter durchführen zu lassen. Das ist der Sachverhalt. Der will also Schadensersatz. Wir haben eine Schadensklausur. Und bei solchen Schadensklausuren würde ich mir am Anfang eine Frage stellen. Das ist vielleicht ein bisschen unterkomplex. Ist mir aber egal, weil es meistens hilft. Wir haben mehrere Schadenspositionen. Einmal Parkett ist am Arsch, einmal die Wand sieht scheiße aus. Zwei Schadenspositionen. Und dann frage ich mich, beruhen die denn auf einer Pflichtverletzung, ein und derselben Pflichtverletzung oder auf unterschiedlichen Pflichtverletzungen? Dann prüfe ich das nämlich meistens anders. Wenn das alles auf einer Pflichtverletzung beruht, dann prüfe ich auch nur eine Anspruchsgrundlage und erst im Schaden ganz unten dividiere ich die einzelnen Positionen auseinander. Zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall. Da habe ich ein schädigendes Ereignis, mir fährt jemand in mein Auto und daraus entsteht mir dann ein kaputtes Auto, ein kaputter Arm, mein Körper ist am Arsch und ich kann nicht arbeiten. Entgangener Gewinn. Drei Schadenspositionen, die prüfe ich aber alle erst im Schaden innerhalb ein und derselben Anspruchsgrundlage, weil das alles auf einer Pflichtverletzung beruht. Wenn ich aber unterschiedliche Pflichtverletzungen als Anknüpfungspunkte habe, dann muss ich oft auch unterschiedliche Anspruchsgrundlagen prüfen und splitte also schon die verschiedenen Schadenspositionen durch verschiedene Anspruchsgrundlagen auf. Prüfe ich erstens 281 und zweitens 280 zum Beispiel. Da kann ich das nicht alles in einer Anspruchsgrundlage runterprüfen. Das als gedankliche Weichenstellung bei mehreren Schadenspositionen. Beruhen die auf derselben Pflichtverletzung, dann kümmere ich mich erst im Schaden drum. Beruhen die auf unterschiedlichen Pflichtverletzungen, dann muss ich meistens auch unterschiedliche Anspruchsgrundlagen prüfen. Die eine Schadensposition kommt nur in die erste Anspruchsgrundlage, die zweite kommt nur in die zweite. So, und wir fangen an mit den Schönheitsreparaturen. Also der M, der hat die Wände nicht gestrichen, die sehen scheiße aus. Muss ich jetzt die V drum kümmern? Die macht das nicht selbst, sondern die holt einen Handwerker ran. Der sagt, das kostet 5.000 Euro und die Kohle will die V jetzt von M haben. Anspruchsgrundlage für die Kohle 280.1, 3, 281. Schadensersatz statt der Leistung. Wieso? Das wird gleich noch klar. Was brauchen wir für 281? Erstens ein Schuldverhältnis, das ist der Mietvertrag, 535 BGB. Zweitens brauchen wir aber eine Pflichtverletzung im Sinne von 281. Und der 281 setzt voraus, also steht so im Gesetz, soweit der Schuldner die fällige Leistung nicht oder nicht wie geschuldet erbringt. Also wir brauchen eine Leistungspflicht des Schuldners und der macht das nicht. Stellt sich jetzt für uns die Frage, sind die Schönheitsreparaturen eine Leistungspflicht des Mieters? Muss der M Schönheitsreparaturen machen? Und wenn ja, ist das eine Leistungspflicht? Denn nur dann fällt das unter 281. Also ist die erste Frage, muss der Mieter das machen, Schönheitsreparaturen? Und die Antwort ist, eigentlich nicht. Eigentlich ist das der Job der Vermieterin. Dafür kriegt die ja auch unglaublich viel Geld in ihren Arsch geschoben. Also kann sie sich ja wohl um die Tapete kümmern. Das steht im Gesetz. 535.1.2. Der Vermieter hat die Sache dem Mieter in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen und sie während der Mietzeit in diesem Zustand zu erhalten. Diese Instandhaltungspflicht ergibt sich also aus dem Gesetz 535.1.2. Und da schreibt man auch in der Klausur alles hin. Fraglich ist, ob das eine Pflicht des Mieters ist. Grundsätzlich ist die Instandhaltung der Mietsache eine Pflicht des Vermieters, 535.1.2. Möglicherweise hat die V aber ihre Instandhaltungspflicht hinsichtlich der Schönheitsreparaturen auf den M wirksam vertraglich abgewälzt. Denn ich habe ja ganz am Anfang diese scheiß Klausel vorgelesen, Paragraph 10 des Mietvertrages. Da steht drin, Digga M, du musst streichen. Ja, alle 5 Jahre im Bad und alle 7 Jahre im Wohnzimmer. Du musst streichen. Paragraph 10 des Mietvertrages. Und wenn diese Klausel wirksam ist, dann muss der M streichen und nicht mehr die V. Dann gilt nicht 535.1.2, sondern Paragraph 10 des Mietvertrages. Im Prüfungsschema sind wir also gerade im 281 in der Pflichtverletzung bei der Leistungspflicht. Und jetzt müssen wir inzident prüfen, ob Paragraph 10 des Mietvertrages wirksam ist. Denn wenn das wirksam ist, ja, dann muss der Mieter das machen. Dann ist es seine Pflicht, die er verletzt haben kann. Also Inzidentprüfung dieser Klausel im Rahmen der Pflichtverletzung. Und dieser Paragraph 10 des Mietvertrags ist natürlich eine AGB. Ne, benutzt sie für jede scheiß Wohnung, die sie hat. AGB prüft man dreistufig. Erstens, sind das AGB? Zweitens, wurden die einbezogen? Drittens, sind diese Regelungen wirksam? Dieses drittens nennt man Inhaltskontrolle. Und das prüft man von hinten nach vorne. 309, 308, 307. Darum geht es jetzt aber nicht so wirklich. Es gibt aber eine Sache, die unglaublich viele Leute vergessen, wodurch die AGW-Prüfung ein bisschen scheiße wird. Ich meine 307 Absatz 3. Im 307 Absatz 3 steht, diese ganze Inhaltskontrolle ist die Regelung wirksam. Die darf man nur machen, wenn die Klausel von dem abweicht, was im Gesetz steht. Nur wenn in der Klausel was anderes steht als im Gesetz, darf ich überhaupt eine Inhaltskontrolle machen. Nur dann ist die Inhaltskontrolle eröffnet. Übersetzt bedeutet das, ich muss einmal sagen, was ist anders als normal? Wenn ich also einen Kaufvertrag habe, da steht Verjährung in 3 Monaten, dann würde ich schreiben, die Inhaltskontrolle ist auch nach 307 Absatz 3 BGB eröffnet, denn die 3-monatige Verjährung weicht ab von der gesetzlichen Regelung in 438 Absatz 1 Nummer 3 oder was weiß ich. Ne? So schreibe ich das hin. Ist eröffnet, denn diese vertragliche Regelung ist anders als Paragraph bla bla bla. Und bei uns ist es jetzt sehr leicht, denn in der AGB-Klausel steht drin, du musst streichen. Und im Gesetz steht drin, Vermieter, du hast die Instandhaltungspflicht. Das heißt, die Klausel weicht ab von 535.1.2. Und dann gucken wir im Prinzip jetzt, ist diese Abweichung okay oder ist sie scheiße? Geht die zu weit? Aber diese ganze Prüfung wird erst dadurch geradlinig, dass ich einmal am Anfang herausarbeite, was ist anders als normal? 307 Absatz 3. Und bei diesen Schönheitsreparaturklauseln ist es nun so, kleiner Spoiler, dass weder im 309 noch im 308 irgendwas dazu drinsteht. Also bleibt nur die Generalklausel, 307. Bestimmungen in AGB sind unwirksam, wenn sie den anderen unangemessen benachteiligen. Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, deshalb 307 Absatz 3, ne, nicht zu vereinbaren ist. Wir müssen also gucken, benachteiligt Paragraph 10 unseren M unangemessen. Und das ist nicht der Ort, um so sich eigene Gedanken zu machen und rumzulabern, sondern da gibt es sehr gefestigte Rechtsprechung, was geht und was nicht. Und da muss man jetzt nicht jeden Einzelfall können, sondern man muss 2 Grundgedanken verstehen und damit kriegt man jeden Klausurfall total leicht gelöst. Man sieht das dann auf den ersten Blick in der Klausur, ob das geht oder nicht. Der BGH sagt zu Schönheitsreparaturklauseln, das geht schon klar, das ist schon okay so, wir verstehen euch. Das entspricht nämlich den Interessen der Parteien. Wie kann das sein? Naja, der Vermieter hat ein vernünftiges Interesse, das nennt sich, die Bude muss in Schuss bleiben. Die soll nicht komplett abgerockt aussehen am Ende. Die muss schon so ein bisschen okay bleiben. Das ist ein berechtigtes Interesse des Vermieters. Wie kriegen wir das hin, dass die Bude in Schuss bleibt? Es gibt 2 Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, der Vermieter kümmert sich selbst darum. Wie macht er das? Der lässt einen arschteuren Malermeister kommen. Picasso. Wer bezahlt den? Naja, erstmal der Vermieter, überweist dem die 5.000 Euro. Aber das ist ja kein altruistischer Mensch, ein Vermieter, sondern das kalkuliert der in die Miete ein. Also wird die Miete von Anfang an viel teurer, wenn der Vermieter weiß, in 3 Jahren muss hier der Malermeister kommen. Das kostet mich 5.000 Euro, das lege ich um auf den Mieter. Am Ende zahlt also nicht der Vermieter die Profi-Renovierung durch den Picasso, sondern das zahlt der Mieter, indem seine Miete astronomisch teuer wird. Das ist scheiße für M. 2. Möglichkeit, nicht der Vermieter kümmert sich drum, sondern der Mieter kümmert sich selber drum, indem er in den Baumarkt fährt, Farbe kauft, einen Pinsel kauft und selber streicht. Vorteil, die Miete wird nicht teurer, weil da ja nichts einkalkuliert werden muss. Und wenn der Mieter das selber macht, der kostet nicht so viel wie der Malermeister, ne? Der kostet halt sich selber die Zeit und die Farbe. Und wenn er die Kohle hat, kann er ja immer noch einen Maler bestellen. Das heißt, er hat dann die Wahlmöglichkeit und in der Regel, für uns normale Menschen, sparen wir Geld dadurch, dass wir halt selber mehr schlecht als recht die Wand streichen. Also sagt der BGH, ja, okay, Schönheitsreparaturklauseln, schwieriges Wort übrigens, die gehen schon klar, weil die Bude in Schuss bleiben muss, verstehen wir, und es für den Mieter billiger sein kann, sich selbst drum zu kümmern, statt den Malermeister zu holen für 5.000 Euro. Der BGH sagt also, an sich gehen diese Klauseln schon klar. Aber stopp, die gehen nicht mehr klar, wenn der Vermieter den Mieter verarscht. Bei verarschen hört's auf, dann ist es eine unangemessene Benachteiligung, alles unwirksam nach 307. Die Frage ist also, wann wird denn der Mieter verarscht? Und da gibt es zwei Fälle, zwei Konstellationen. Wenn eine davon vorliegt, verarsche 307, Klausel unwirksam. Dann muss der M sich um nichts kümmern. Wenn das aber nicht vorliegt, keine Verarsche und M muss selber streichen. Fall 1. Der Mieter kriegt eine Bruchbude und soll die auch noch renovieren. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist scheiße. Bei Einzug sieht es aus wie auf einer Müllhalde. Alles ist runtergerockt und abgegammelt. Und bei Auszug soll alles picobello rein sein. Das ist Verarsche. Zwei Gründe. Dann müsste der M ja den Dreck vom Vormieter wegmachen. Und zweitens, der V, der Vermieter, kriegt dann ja eine geilere Wohnung zurück, als er ursprünglich dem Mieter überlassen hat. Der wird also bevorteilt, privilegiert. Es ist halt geil für den dann und eine absolute Verarsche für den Mieter. Wenn der Mieter eine Bruchbude kriegt und die auch noch renovieren soll, das geht gar nicht. Das war der erste Fall. Zweiter Fall. Der Mieter muss renovieren, obwohl die Wohnung immer noch voll geil aussieht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Tapete sieht, die ist so weiß, weißer geht's nicht. Kein Bohrloch, gar nichts. Und trotzdem soll der Mieter da jetzt eine neue Tapete dran machen oder was? Was ist das denn für eine Scheiße? Das ist auch eine Verarsche. Also stellt euch vor, wir haben einen Mietvertrag und da steht drin, nach 5 Jahren muss in die Küche, muss da eine neue Tapete rein. Alle 5 Jahre neue Tapete, Küche. Und nach 5 Jahren kommt der Vermieter mal vorbei und sagt, Alter, wo ist denn die neue Tapete? Und dann sagt der Mieter, Alter, ich habe in meinem Leben noch nie gekocht. Warum soll in der Küche dann eine neue Tapete dran? Ich bin in der Küche, ich gehe an den Kühlschrank, hole meine Milch raus, stell die wieder rein. Welche Abnutzung gibt es denn in der Küche, wenn ich nie koche? Ich bestell nur Essen. Der Gedanke ist, eine Renovierungspflicht unabhängig von der Abnutzung ist eine Verarsche. Zum Beispiel, weil es in der Küche gar keine Abnutzung gibt und die Tapete aussieht wie am ersten Tag. Oder weil der Mieter gar nicht so oft zu Hause ist. Der ist nur am Wochenende da. 2 Tage die Woche ist was anderes als 7 Tage die Woche. Also ist die Abnutzung auch ein bisschen weniger. Das muss ich dann auch berücksichtigen bei der Renovierung. Also, Klauseln, in denen eine Renovierungspflicht unabhängig von der Abnutzung vereinbart wird, die sind eine Verarsche, weil dann der Mieter renovieren muss, obwohl der Vermieter selber in diesem Zustand, der würde gar nichts machen, sieht doch geil aus. Dann zieht aber auch der Gedanke vom Anfang nicht, weil der M ja gar nichts erspart, weil der Vermieter, der würde ja selber nie den teuren Malermeister kommen lassen. Außerdem ist die Bude noch ein Schuss. Der Vermieter hat gar nicht dieses Interesse, was der Ausgangspunkt dieser Klauseln ist. Die Bude sieht geil aus und der Mieter spart nichts, weil der Vermieter selber nie so einen teuren Malermeister hätte kommen lassen. Das ist nur Scheiße für den Mieter. Deswegen sind Schönheitsreparaturklauseln mit solchen starren Fristen alle 5 Jahre unwirksam nach 307 BGB. Wenn man solche Klauseln reinschreibt, braucht man, damit die wirksam sind, einen nicht starren Fristenplan, also vernünftig ausgedrückt, einen flexiblen Fristenplan, also einen Plan, der einen Spagat machen kann. Da darf also nicht drinstehen, alle 5 Jahre neue Tapete in der Küche, sondern da muss drinstehen, je nach Grad der Abnutzung die erforderlichen Arbeiten. Im Allgemeinen dürfte es in Küchen alle 5 Jahre erforderlich sein, bla bla bla. Und hier in unserem Mietvertrag steht drin, in Küche alle 5 Jahre, es sei denn, es ist nicht erforderlich. Und diese Formulierung, sagt der BGH, das geht klar. Hauptsache der M, der Mieter, muss sagen können, Digga, halte ein, die Bude ist doch noch in Schuss. Und dann könnt ihr darüber streiten, aber dieser Einwand, der muss dem M bestehen bleiben. Und das erreicht man dadurch, dass man in die Klausel schreibt, es sei denn, es ist nicht erforderlich. Flexibler Fristenplan erforderlich. Also, ich wiederhole mich jetzt mal. Der BGH sagt, Schönheitsreparaturklauseln, das ist schon okay, weil der Vermieter ein Interesse daran hat, dass die Bude in Schuss bleibt. Und by the way, wenn ich als Mieter weiß, bevor ich ausziehe, muss ich hier klar Schiff machen, dann diszipliniert mich das ja auch ein bisschen. Es ist ja generell so im Leben, wenn ich weiß, dass ich meine eigene Scheiße später selber wegmachen muss, dann gehe ich vielleicht von Anfang an besser mit dieser Sache um. Wenn ich weiß, dass ich das Klo putzen muss, dann lasse ich vielleicht die Klobrille unten und setze mich hin. Ne? Das ist auch der Gedanke hier im Mietrecht. Wenn der Mieter weiß, dass er seine Scheiße hier wegmachen muss, geht er vielleicht von Anfang an besser mit der Wohnung um. Vermieter hat ein Interesse daran, dass die Bude in Schuss bleibt. Und das ist auch gut für den Mieter, wenn er selber renovieren kann, weil das billiger ist als der teure Malermeister. Deswegen gehen solche Schönheitsreparaturklauseln schon klar. Das setzt aber 2 Sachen voraus. Erstens, die Bude muss dem Mieter renoviert überlassen worden sein. Wenn der von Anfang an eine Bruchbude kriegt, muss er die nicht renovieren. Das wäre Verarsche. Und zweitens, in dieser Klausel muss stehen, dass der Mieter nur dann renovieren muss, wenn das erforderlich ist. Da muss also ein flexibler Fristenplan drin sein. Wenn eins von beiden verkackt wird, ist die ganze Klausel unwirksam. Bei uns, ey, der hat alles richtig gemacht. Die Bude war geil, als der Mieter die bekommen hat. Und zweitens, da steht drin, ja, du musst alle 5 Jahre was machen, aber nur, wenn das dann auch erforderlich ist. Also flexibler Fristenplan. Folge, AGB-Klausel ist wirksam. Folge, die Schönheitsreparaturen sind eine Pflicht des Mieters. Und die waren ja auch erforderlich. Also erstens, der Mieter muss das machen. Ja. Zweite Frage, ne, ganz oben bei der Pflichtverletzung von 281. Erstens, muss der Mieter das machen? Zweitens, ist das eine Leistungspflicht? Weil 281 nur für Leistungspflichten gilt. Und der BGH sagt, Tapezieren ist genau das gleiche wie Miete zahlen. Der Gedanke ist, eigentlich müsste der V die Bude tapezieren, weil er die Instandhaltungspflicht hat. Wenn der Vermieter selber tapezieren muss, dann kostet den Vermieter das Geld, also wird die Miete auch höher. Und jetzt haben die hier in dem Mietvertrag im Endeffekt vereinbart, statt einer höheren Miete muss der M selber tapezieren. Statt einer höheren Miete selber tapezieren. Anders ausgedrückt, tapezieren ist eine andere Form der Bezahlung, nämlich durch körperliche Arbeit. BGH nennt das unbarer Teil des geschuldeten Entgelts. Also es gibt den baren Teil, Bargeld, und den unbaren Teil, Streichen. Die Schönheitsreparaturen sind wie Miete zahlen. Die haben Entgeltcharakter. Und Geld für die Bude zu zahlen, die ich gemietet habe, das ist die Hauptleistungspflicht des Mieters. 535.2. Also tapezieren ist wie Miete zahlen. Miete zahlen ist Leistungspflicht, also ist auch tapezieren Leistungspflicht. Das heißt, wir wissen jetzt, dass diese Schönheitsreparaturen erstens eine Leistungspflicht ist, im Sinne von 281, und zweitens eine Leistungspflicht des Mieters. Und indem er nichts gemacht hat, indem er nicht tapeziert hat, hat er nicht die geschuldete Leistung erbracht, also eine Pflicht im Sinne von 281 verletzt. Also was bleibt noch übrig? Fristsetzung? Jo. Frist ist erfolglos abgelaufen. Vertreten müssen? Jo. Der hat nichts gemacht, obwohl er was hätte machen müssen. Was bleibt übrig? Der Schaden. Und in diesen Fällen ist der Schaden eigentlich 100 Jahre kein Problem gewesen. Jetzt hätte der Schaden ein Problem werden können, ist er aber nicht geworden, weil der BGH alles weitermacht wie immer. Trotzdem macht es Sinn, in der Klausur 1, 2, 3 Sätze dazu zu schreiben. Das ist kein Riesenbrett, aber es ist ganz geil, wenn man ein bisschen was dazu schreibt. Warum ist das hier ein bisschen problematisch? Naja, unsere Vermieterin, die ist ja zu einem Handwerker gegangen. Und der hat gesagt, naja, wenn ich dir das machen soll, 5.000 Euro, Kostenvoranschlag. Hier kannst du mitnehmen. Aber da wurde bis heute nichts gemacht. Das ist immer noch nicht renoviert. Die V hat die Arbeiten nicht ausführen lassen. Diese 5.000 Euro sind also nur fiktiv. Die sind noch nicht wirklich angefallen. Und das ist in der Klausur dann ein Trigger. Wenn ich da irgendwo lese, Kostenvoranschlag auf Gutachtenbasis wird abgerechnet, dann heißt das, noch hat da kein Arsch dran gearbeitet. Das ist nur vorab, wie viel das kosten würde. Und jetzt will jemand Geld für eine Arbeit, die noch nicht durchgeführt wurde. Geht das überhaupt? Fiktive Abrechnung. Die Antwort ist, ja, das geht, wenn man nicht im Werkvertragsrecht unterwegs ist. Im Werkvertrag, da ist das alles ganz schwierig und problematisch. Leider, leider. Aber im Kaufrecht, kein Problem. Hat der BGH schon gesagt. Und dann kam der Mietrechtssenat und er hat gesagt, im Mietrecht, kein Problem. Das ging schon immer und das geht auch weiter so. Für die Klausur muss man da jetzt auch wirklich kein Profi sein. Ich schwöre. Man muss sich einfach nur zwei Argumente merken und die schreibt man jedes Mal hin, wenn es irgendwie um fiktive Abrechnung, Gutachtenbasis, Kostenvoranschlag geht. Man schreibt dann hin, je nachdem im Gutachtenstil oder im Urteilsstil, V kann Schadensersatz in Höhe der Reparaturkosten verlangen, obwohl sie die Arbeiten bislang nicht hat vornehmen lassen. Fiktive Abrechnung. Denn Argument 1, die entgegenstehende Rechtsprechung beruht auf Besonderheiten des Werkvertragsrechts und lässt sich nicht auf das Mietrecht, auf das Kaufrecht übertragen. Besonderheiten des Werkvertragsrechts. Welche Besonderheiten das jetzt im Einzelnen sind, interessiert kein Schwein. Mir ist das jedenfalls scheißegal, weil die schreiben nämlich alle die ganze Zeit, das beruht auf den Besonderheiten des Werkvertragsrechts. Also schreibe ich das auch hin. Das beruht auf den Besonderheiten des Werkvertragsrechts. Fickt euch doch. Ist doch okay. Macht ihr euer Ding, ich mache im Mietrecht mein Ding. Punkt. Das ist das erste Argument. Zweites Argument. Insbesondere existiert im Kaufrecht oder im Mietrecht nach Beendigung des Mietverhältnisses, da gibt es keinen Vorschussanspruch. Im Werkvertragsrecht schon. Da gibt es 637 Absatz 3. Und wie scheiße wäre das denn jetzt? Ich habe einen Mieter, der streicht nicht. Wenn ich das mache, kostet das 5.000 Euro, die muss der Mieter tragen am Ende. Damit ich jetzt aber die 5.000 Euro vom Mieter kriege, muss ich erst zum Handwerker gehen, dem 5.000 Euro überweisen, dann streicht der hier und dann gehe ich damit zum Mieter und sage, das erstattest du mir jetzt. Wenn das alles so geht, okay. Aber was ist denn, wenn ich nicht 5.000 Euro habe? Dann kann ich ja nie den Handwerker beauftragen und dann kann ich ja nie Regress nehmen von meinem Mieter. Ich bin gefangen in der Hölle der Menschen, die nicht 5.000 Euro auf dem Konto haben. Ich soll erst 5.000 Euro zahlen, damit ich 5.000 Euro zurückverlangen kann. Wenn ich aber keine 5.000 Euro habe, bin ich gefickt. Im Werkrecht gibt es für diese Situation 637 Absatz 3. Den gibt es nicht im Kaufrecht und den gibt es nicht im Mietrecht. Deswegen wäre das richtig scheiße, wenn es hier keine fiktive Abrechnung gäbe. Das ist das zweite Argument. Ich würde es jetzt nicht unbedingt so formulieren, aber einfach diese beiden Sachen merken. Erstens, Besonderheiten des Werkvertragsrechts gilt alles nicht im Mietrecht. Zweitens, im Werkrecht gibt es diesen Vorschussanspruch 637.3, nicht aber im Kaufrecht, nicht aber im Mietrecht, weshalb es unbillig wäre, den Geschädigten zur Vorleistung zu verpflichten. Also kriegt ihr die 5.000 Euro, ohne dass ihr die Arbeiten schon hat durchführen lassen. Anspruch plus 280.1.3.281. Das ist die erste Schadensposition. Fehlt noch das Parkett, aber ehrlich gesagt, ich glaube, das mache ich als zweite Folge, weil das hier sonst ein bisschen zu lang wird wieder. Mir ist das jetzt schon zu lang geworden. Ich dachte, ich krieg's schneller hin, aber ich bin ein bisschen aus der Übung, ne? Also, das war der Teil zu den Schönheitsreparaturen. Anderer Teil dann in einer hoffentlich kommenden zweiten Folge. Ciao, ciao.